Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Lassen Sie mich Sie heute gleich mal ganz persönlich ansprechen. Was haben Sie sich letztes Jahr vielleicht um diese Zeit vorgenommen und inwieweit haben Sie es tatsächlich umgesetzt? Wie sieht es mit den großen Versprechen, den Zielen, ja, vielleicht auch einfach nur mit kleinen Schritten aus, die Unternehmen gehen wollten? Vor einem Jahr haben wir uns mit Maria Röttger, CEO und Präsident Michelin Europa Nord unterhalten. Michelin ist eines der erfolgreichsten Mobilitätsunternehmen der Welt und Vorreiter in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit. Maria Röttger wiederum ist eine Frau mit Visionen und der Kraft und dem Mut, Neues zu versuchen und umzusetzen. Es geht um Transformation, es geht um den Zustand unserer Wirtschaft und auch darum, dass aufgrund der geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Michelin ist Partner dieser Folge. Unser Gespräch findet im Rahmen der Future Sustainability Week des Tagesspiegels statt, die jedes Jahr rund um die Weltklimakonferenz veranstaltet wird. Und jetzt, hallo liebe Maria.
Ja, hallo Brigitte, schön wieder bei dir zu sein nach einem Jahr.
Freut mich auch sehr. Heute ist der 11.11., an dem wir aufzeichnen. Kölle Alarv, ist hier eher nach Karamelle schmeißen oder lieber Karamelle einsammeln und auf bessere Zeiten hoffen, wenn wir das so ein bisschen wirtschaftlich anschauen?
Du, so gut kennen wir uns schon. Ich mag ja immer beides, aber in einer anderen Reihenfolge, als du es aufgezählt hast. Ich würde gerne erst anpacken und wenn wir was geschafft haben zusammen, dann können wir feiern.
Lass uns mal kurz Bilanz ziehen. Vor fast einem Jahr haben wir uns über nachhaltige Mobilität unterhalten. Wie sieht der Status quo aus?
Du hast ja mit deinem Intro schon uns alle ein wenig erwischt, indem du sagst, wie viele gute Neujahrsvorsätze waren da, wie viel ist realisiert worden. Und wenn wir darüber reden, was stand da vor einem Jahr auf der Agenda? Ich denke, vieles passiert. Wir haben eine neue Regierung in Deutschland gesehen. Wir haben gute 100 erste Tage gesehen. Wenn ich bei uns bei Michelin reingucke, wir haben mitgestaltet. Wir haben auch deutlich gemacht, was braucht es da an der Stelle für die Automotive-Industrie? Was braucht der Reifen in Deutschland an der Stelle? Und trotzdem gehen Dinge doch noch langsamer, als wir sind, oder? Uns wünschen würden.
Zum Beispiel?
Du, wenn wir da jetzt schon reingucken, ne, Bürokratieabbau, wenn du, ich glaube, nicht nur mich, sondern einige CEOs im Interview hast, dann sind es immer noch dieselben Klagen, die wir haben, gute Absichten. Wenn du mich heute fragst, und wie viel Euro hast du schon eingespart und konntest wieder in Forschung und Entwicklung weiter investieren, in den Standort investieren, weil wir wirklich geschafft haben, nachhaltig Bürokratie abzubauen in Deutschland, dann ist da einfach noch nicht so viel passiert. Wenn du weiter drauf guckst, verschiedene Gesetzgebungen, die uns da auch beeinflussen, haben wir da heute schon ein klares Verständnis, was kommt über die nächsten Jahre, wie messen wir Methodiken, vielleicht reden wir gleich noch über Euro 7, dann gucken wir da drauf und sagen, boah, da kann auch einiges passieren.
Euro 7 widmen wir uns gleich. Was mich interessiert, Maria, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nachhaltigkeit eben so ein wenig in den Hintergrund gerade gedrängt wird, aufgrund der aktuellen Themen, die wir weltweit haben. Wie nimmst du das bei euren Kunden wahr? Wie wichtig ist denen Nachhaltigkeit, gerade wenn es um Reifen geht, und sind die auch bereit, das zu bezahlen?
Du hast immer noch generell, wenn es um den Reifen geht, einen starken Aufholbedarf, ein Verständnis darauf zu haben, wie sehr mache ich mit meiner Reifenentscheidung, welche Reifen ich auf mein Auto aufziehe. Wir stehen ja jetzt gerade wieder mitten in der Wintersaison. Wie sehr mache ich da auch einen Unterschied auf meiner Nachhaltigkeit? Wie sehr trägt das zu Klimazielen bei? Ich glaube, wir alle als Endverbraucher, wenn du und ich in den Supermarkt gehen, wenn wir Kleidung kaufen, dann ist da schon viel Aufklärungsarbeit geleistet worden und wir wissen, welchen Unterschied wir damit machen. Da geht natürlich noch viel, viel mehr, wenn es zum Reifen kommt, da ein Verständnis zu haben. Wir haben natürlich die hart eingesessenen, die auch bewusst diese Entscheidung für Michelin, für die Nachhaltigkeit treffen und das auch weiterhin tun werden. Aber wenn du mich fragst, was sind weiterhin Ziele, die wir haben, ist da immer mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Und natürlich verstehe ich auch, wenn ich mich umhöre, wenn ich selber unterwegs bin im Freundeskreis und wenn über den Geldbeutel gesprochen wird, dann kommen natürlich viele Fragen und sagen, wir haben heute einfach einen höheren Kostendruck als noch vor 5 Jahren. Und wie sehr macht das wirklich einen Unterschied auf Nachhaltigkeit? Und dann habe ich natürlich eine Chance, auch an der Stelle über Michelin und was wir da tun zu reden. Wie bei dir heute.
Wie würdest du sagen, hat sich das Verständnis, was ich mit Reifen an Nachhaltigkeit leisten kann, bei den Verbrauchern verändert? Ist da ein Verständnis da, was man mit dem richtigen Reifen alles anders oder besser machen kann?
Vielen ist das klar, aber es ist eben nicht allen klar. Und unsere Zielsetzung muss sein, natürlich so viele wie möglich Menschen in Deutschland auch zu erreichen und einfach zu zeigen, dass der Reifen der einzige Kontakt zwischen dem Fahrzeug und der Straße ist. Und mit in dieser Entscheidung ist nicht nur zum Zeitpunkt des Reifenkaufes, sondern in meinem ganzen Fahrverhalten. Ne? Wenn du so ein Thema nimmst wie Abrieb, der signifikante Abriebseffekt findet natürlich beim meinem Fahren auf der Straße statt. Das heißt, welchen Reifen ich dann aussuche und welchen Abrieb ich damit auch auslöse. Und natürlich brauchen wir alle. Wir brauchen Mobilität, wir brauchen alle Reifen, wir wollen uns fortbewegen, wir wollen unsere Kinder abholen, wir wollen zum Supermarkt fahren, wir wollen Freunde besuchen. Natürlich findet Mobilität statt. Das hält unsere Gesellschaft zusammen. Und Mobilität heißt eben auch, ich brauche ein Fahrzeug und ein Fahrzeug braucht Reifen. Und diese Entscheidung dann wiederum, wie Nachhaltigkeit ist meine Mobilität als Individuum? Das ist der Unterschied, der an der Stelle entsteht und gemacht werden kann.
Aber hast du auch das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Hintergrund gedrängt wird?
Im Kopf der Leute nein. Aber es ist einfach schwerer, die bewusste Entscheidung dafür zu treffen. Ich meine, wir alle lesen jeden Tag die Zeitung. Wir sehen gerade, was im Moment in vielen Firmen los ist und was sich da einfach durch die Transformation auch entwickelt hat. Und an der Stelle muss jeder Haushalt natürlich irgendwie auch sagen, das ist mein Haushaltsbuch, das sind die Kosten, die ich habe, das ist das, was wir gerne machen möchten. Und das möchten wir uns auch gerne leisten können. Also ich verstehe, dass da natürlich eine Abwägung ist zwischen dem, was an Einkommen zur Verfügung steht und wie sehr sind auch da an der Stelle Nachhaltigkeitsaspekte, die da eine Rolle spielen. Und am Ende des Tages, wenn du mich fragst, was wäre deine größte Sorge, Maria, dann ist das ganz klar, dass wir im Moment als Unternehmen mit unseren Kunden, aber auch als Endverbraucher, als Konsument am Ende des Tages eine Entscheidung treffen, die einfach zu sehr auf den Profitaspekt einzahlt. Wir hatten mal kurz drüber gesprochen, was ist für uns Nachhaltigkeit? Es ist einfach das Umwelt, Gewinnziele eines Unternehmens. Ja, wir sind ein Unternehmen, das natürlich auch Gewinnziele hat. Und der Mensch. Und der Mensch ist für uns der Kunde, der Endkonsument, der Mitarbeiter im Unternehmen, dass wir dazwischen einfach den richtigen Dreiklang finden müssen. Und meine größte Sorge wäre tatsächlich, dass wir alle einen zu großen Fokus auf Profit und dann nach 3 Jahren da sitzen und sagen, jetzt sind wir alle überrascht, wir hatten Klimaziele 2030, 2040, 2050 und wir sind jetzt so ins Hintertreffen geraten in der Erreichung dieser Ziele und dann müssen wir wieder überproportional aktiv werden. Also für mich wäre die größte Sorge, das Pendulum schlägt zu sehr um und deswegen werde ich jede Gelegenheit nutzen zu sagen, ich verstehe, dass natürlich ein Kostenbewusstsein da sein muss, aber in dem Ganzen dürfen wir die Nachhaltigkeit und die Umwelt nicht aus den Augen verlieren. Und deshalb freue ich mich natürlich, dass ihr so eine Woche veranstaltet, was uns auch die Gelegenheit gibt, auch genau darüber offen und transparent zu sprechen.
Weil du gerade das Stichwort Mensch gesagt hast, ist mir dein Team eingefallen. Das war nämlich bei unserem letzten Gespräch für dich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Transformation, die in den letzten 12 Monaten hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Es gibt auch wahnsinnig viele Unsicherheiten mittlerweile bei uns. Wie ist das mit deinem Team? Wie motivierst du die?
Du, Ich glaube, da geht's gar nicht um, wie ist das mein Team? Am Ende des Tages sind wir alle Menschen, die auf der Arbeit zusammenkommen und wir begegnen einander mit Respekt und Verständnis füreinander. Und dazu gehört eben auch, dass du einfach Tage oder Momente hast, wo du auch mal offen und ehrlich sagen darfst, du, ich habe Zweifel, ich mache mir Sorgen oder ich bin heute nicht so stark und kraftvoll, wie du mich kennst normalerweise. Das Erste, was ich immer versuche zu tun, ist, das zuzulassen und zu sagen, das ist okay. Und dann geht's darum, wenn man das rauslassen konnte, zu sagen, aber wir wissen auch beide, irgendwann muss wieder der Punkt kommen, dass man sagt, jetzt gucken wir nach vorne und jetzt packen wir wieder Dinge an. Und was tun wir dafür konkret? Und diese zwei Phasen zuzulassen und darüber Gespräche zu haben. Was heißt das? Wie kannst du konkret beitragen? Was motiviert dich? Was brauchst du da von mir? Wie kann ich dich stärker unterstützen? Das zuzulassen und dabei auch aufeinander einzugehen und gut miteinander umzugehen, ist, glaube ich, die stärkste Motivation. Und wenn du dann am Ende noch die Chance hast, wir haben ja oft die Gelegenheit, auch Kunden zu treffen, Endkunden zu treffen. Und wenn du dann Strahlen siehst und Begeisterung siehst und du merkst, dass du mit deinen Produkten wirklich was bewegen kannst, Menschen erreichen kannst, dann, glaube ich, geht das alles schon wieder ganz, ganz viel leichter.
Ich weiß, dass du der Glas halb voll und nicht halb leer Typ bist. Das habe ich beim letzten Gespräch wahrgenommen. Trotzdem frage ich mich, wenn du dir auch so die Entwicklung Politik, Wirtschaft, Gesellschaft anschaust, wann schüttelt sich da mal eine Maria und wie geht die dann weiter?
Die schüttelt sich gerade wieder, weil wir in einer Phase sind, wenn du dir die ersten 100 Tage der neuen Regierung anguckst, dann glaube ich, teile ich meine Gefühle mit vielen Menschen, auch in Deutschland, die den Eindruck hatten, das geht alles in die richtige Richtung. Da hat Dialog stattgefunden, da hat Zuhören stattgefunden. Und jetzt haben wir viel Dialog gehabt, wir haben viele Themen gebracht. Entbürokratisierung, die du dir anguckst, Klimaziele, wie erreichen wir die, was sind konkrete Bedingungen, was sind unsere Energiekosten, um am Standort Deutschland zu produzieren. Natürlich für mich ein Riesenthema, weil Reifenproduktion sehr energieintensiv ist, aber damit bin ich ja nicht die Einzige. Wie sind die Entwicklungen der Lohnkosten? Also du hast so eine ganze Liste von Dingen, wo ich so ein bisschen ins Schütteln komme, wenn ich sage, jetzt haben wir alles auf den Tisch gebracht, jetzt müssen wir das aber sortieren und in einen Plan formen, der auch wirklich nach vorne guckt und einfach die Standortbedingungen hier in Deutschland nochmal nachhaltig verändert. Und da kommt das Schütteln. Ist das für mich glasklar? Wie sieht der Plan aus? Haben wir da ein gemeinsames Verständnis zwischen Verbänden, Regierungen, Industrie, Mitarbeitern, Gewerkschaften? Ich glaube, da sind wir noch nicht.
Wo hakt's am meisten?
In dem Moment des Konsensus. Ich höre viele valide Perspektiven und Argumente von allen Beteiligten. Und dann gibt's irgendwann einfach den Punkt, da musst du sagen, so, und jetzt braucht's aber einen Plan. Und diese Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und zu sagen, okay, das kann ich von meinen Anforderungen gehen lassen, damit kann ich weiterleben, wenn das nicht verändert wird. Aber das sind die Dinge, die brauchen wir wirklich.
Das ist ein Spitzenübergang zur Euro-7-Norm. Ehrlich gesagt, weil
die
das ist ja
mir mal erklären.
Naja, wenn du mir jetzt sagst, man braucht einen Konsens und ihr habt eine Idee, ein anderer hat wieder eine andere Idee und im Moment sieht das für mich so aus, dass es bei der Euro-7-Norm noch nicht wirklich einen Konsens gibt und jeder da so ein bisschen vor sich hin wurschtelt, wie er will. Also wir müssen das jetzt mal kurz für den Hörer erstmal benennen, weil nicht jeder ist in der Euro-7-Norm drinnen, was das genau bedeutet und was ihr da entsprechend vorhabt.
Euro 7, hast du vollkommen recht, ist für mich ein Beispiel. Du kannst auch EUDR, ist ein genauso spannendes Thema wie also Deforestation. Das sind ja alles so Regelungen, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, Regelungen, mit denen wir uns beschäftigen auf der Unternehmensseite. Euro 7 ist sicherlich eine, die da für uns sehr im Vordergrund steht. Da geht es um Abrieb und die Messmethoden dahinter. Da gibt es zwei große Methodiken auf dem Markt. Ich will da unsere Zuhörerschaft auch gar nicht zu sehr mit reinziehen. Aber was ist die Diskussion, die wir in dem Zusammenhang gerade führen? Es gibt die Konvoi-Methode und es gibt die Trommelprüfstandsmethode. Ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil das sicherlich auch nochmal einen Schmunzer auslöst. Was ist der Riesenunterschied zwischen diesen beiden Methodiken? Wenn du heute eine neue Gesetzgebung einführst, wird jeder dir am Küchentisch eben sagen, völlig logisch, das muss unter Realbedingungen stattfinden, diese Testmethodik, damit wir im wahren Leben wirklich sehen, was sind die Konsequenzen, was ist der Abrieb der Reifen, der an der Stelle in die Umwelt geht und wie können wir das bestmöglich eindämmen. Und dann gibt es eben diese andere Methodik, die das mehr, ich nenne das mal zu Laborbedingungen macht an der Stelle. Beides ist für sich valide. Wir sind klarer Befürworter davon, dass du solche Dinge nur testen kannst im realen Leben, also im Straßenverkehr. Und deshalb versuchen wir auch, eine breitere Meinung dazu zu gewinnen, eine Anhängerschaft dafür zu gewinnen, zu sagen, Euro 7 muss getestet werden auf Basis der Konvoi-Methode. Was nicht heißt, dass die andere Methodik sich nicht über die Zeit weiterentwickeln kann und auch eine gute Testmethode sein kann. Aber da siehst du so ein Beispiel zwischen Gesetzgebung trifft auf reales Leben und wie findet die Umsetzung davon statt. Und da auch nochmal wichtig, wenn wir Gesetzgebung machen, immer vorausdenken, wie machen wir das messbar, wie machen wir das für alle Beteiligten transparent, wie läuft das fair, wie können wir sicherstellen, dass keine Beeinflussung der Parameter stattfinden wird. Und das sind so Themen, die uns gerade im Kontext Euro 7 beschäftigen und ich glaube nicht nur uns, sondern viele, viele Hersteller an der Stelle.
Aber ist das nicht auch wieder ein Teil von einer großen Form von Bürokratie? Also wir haben uns jetzt vorhin über den Bürokratieabbau unterhalten. Ist das jetzt nicht wieder ein Aufbau?
Du wirst deine Klimaziele nicht erreichen können, wenn du keine gesetzlichen Regelungen einführst, die das unterstützen. Und da schaffst du natürlich auch eine gewisse Fairness im Wettbewerb durch. Und da hilfst du natürlich den Unternehmen, die ganz gezielt auch in Innovationen investieren. Also sowas passiert ja nicht über Nacht. Also wenn du Forschung und Entwicklung betreibst und bei Michelin gehen bis zu 1,2 Milliarden jedes Jahr in Forschung und Entwicklung, wenn du den Gesamtkontext betrachtest, um dann eben solche neuartigen Methodiken in den Reifen einfließen zu lassen, um eben Abrieb und Umweltauswirkungen einzudämmen. Und dadurch schaffst du natürlich auch ein Anreizsystem an der Stelle, dass Unternehmen diese Investitionen tun und dass der Verbraucher natürlich auch eine faire Chance erhält, da Wettbewerber im Vergleich zu sehen, mit welchen Ergebnissen können die denn ihre eigenen Umweltambitionen auch an der Stelle umsetzen.
Aber wenn ich dir so zuhöre, Maria, und du sagst mir, man braucht natürlich gewisse Leitplanken, an die sich alle halten, das ist ja ganz klar, ist dann der Umkehrschluss, mehr Nachhaltigkeit ist immer mehr Bürokratie.
Das kommt ganz darauf an, weil Euro 7 war ja genau unser Beispiel, wo wir gesagt haben, also es ist gut, wir befürworten die Ausrichtung dieser Gesetzgebung, genauso wie EODR, Deforestation. Mhm. Das ist eine Gesetzgebung, die sich damit beschäftigt, wo kommen denn deine Produkte, deine Materialien her? Wenn du einen Reifen dir anguckst, ist natürlich ein Riesenanteil Naturkautschuk und ist für den Naturkautschuk Regenwald abgeholzt worden? Von wo wird er aufgekauft? Welche Umweltkonsequenzen gibt es dabei? Voller Befürworter dieser Ausrichtung, was unheimlich schwer ist, ist sowas messbar zu machen und vor allen Dingen sich auch zertifizieren zu lassen. Also Nachhaltigkeit muss unterstützt werden durch gesetzliche Rahmenbedingungen. Was ganz wichtig ist, das Wie bis zum Ende zu durchdenken. Wie machen wir denn sowas messbar? Wenn du dir heute anguckst, dass 85% des weltweiten Naturkautschuks über 1,5 Millionen Kleinstanbauer auf den Weltmarkt gebracht wird, dann ist das natürlich wahnsinnig schwer, diese Rückverfolgung. Und wie kannst du das dokumentieren und so weiter? Deswegen die Ausrichtung in dieser Gesetzgebung, volle Unterstützung. Wo muss man mit uns als Unternehmen zusammenarbeiten, wenn es um das Wie machen wir das messbar, wie dokumentieren wir das geht? Und da passiert die wirkliche Bürokratisierung. Da passiert das, was für uns zu extrem zusätzlichem Aufwand führt, wo wir uns wünschen würden, von vornherein mit einzubezogen werden, Einfluss zu nehmen und zu sagen, wir unterstützen das, aber bitte gibt uns auch die Chance zu sagen, was brauchen wir, um das in einer einfachen Art und Weise dokumentierfähig zu machen.
Also es braucht ganz klar einen stärkeren Dialog.
Definitiv. Kommunikation hilft immer.
Das alte Thema. Lass uns über die Michelin Life Changing Composites Kampagne sprechen.
Was heißt denn das eigentlich zu Deutsch? Wahnsinnig schwer, wenn man Life Changing Composites auf Englisch hatte, einen guten deutschen Begriff dafür zu finden. Wir nennen das Verbundwerkstoffe. Und tatsächlich ist es total simpel. Ein Verbundwerkstoff ist einfach die Kombination von zwei oder mehreren Materialien. Und die zeichnen sich darüber aus, dass sich deren Eigenschaften gegenseitig ergänzen. So, das ist ein Verbundwerkstoff. Und was ist wirklich so der Aha-Moment, den man hat, ist, dass ich dir unendlich viele Lebenssituationen aufzählen könnte, in denen du genau das benutzt oder genau das dein Leben irgendwie beeinflusst, positiv beeinflusst. Und das passiert mit deiner Tasse Cappuccino am Morgen, wo der Riemenantrieb in deiner Kaffeemaschine aus so einer life-changing Composite von Michelin möglicherweise besteht. Oder das passiert in einem anderen Moment, wenn du auf einem Rettungsboot oder in einem Hochgeschwindigkeitszug unterwegs bist und du hast ein Rumpfgewebe, was von Michelin ist, oder du hast irgendwelche Fördergurte. Ich weiß, dass ich mal in Hannover über den Flughafen gelaufen bin und dann auch gelernt habe, dass das Förderband, das Transportband dort auf dem Flughafen auch ein Michelin-Produkt ist aus unserem Hause. Oder dass du, wenn du im Flugzeug sitzt, hochbelastbare Dichtungen da drin hast, also ein Bandscheibenimplantat. Möglicherweise ist das Bandscheibenimplantat von irgendjemandem, den du kennst, aus dem Michelin-Haus. Und damit versuche ich dir einfach verschiedene Beispiele zu geben. Es geht immer wieder um zwei oder mehr Materialien, die sich gegenseitig ergänzen, denen total viel abverlangt wird. Also was irgendwie, dieses Material ist etwas, das kann irgendwie nicht jeder so zusammenmischen und zusammenbauen. Das am meisten bekannteste von Michelin kennst du durch den Reifen. Auch das ist ein Verbundwerkstoff. Aber ich hoffe, ich konnte dir ein paar Beispiele nennen, die dir so eine Idee geben, was gibt's da denn noch alles in der bunten Welt von Michelin?
Ich bin gerade baff erstaunt. Wie viele Bereiche sind das? Kann man das Pi mal Daumen sagen, was ihr da alles macht?
Also das sind mehr als 100 Unternehmen, über die wir da reden, die zur Michelin-Gruppe an der Stelle gehören. Und das ist auch ganz tief in unserer Kultur wirklich verankert. Dieser Pioniergeist ist zum einen immer diese Umtriebigkeit, immer wieder was Neues erforschen, entwickeln zu wollen. Es hat immer wieder was mit Materialien zu tun, die einfach Außergewöhnliches leisten müssen. Und da sind wir einfach über die letzten Jahre gewachsen. Und für uns ist ganz klar auch die Ausrichtung, über den Reifen hinausgehend und rund um den Reifen zu wachsen. Und das sind, da kommen die Beispiele her, die ich dir gerade beschrieben habe.
Irre.
Spannend,
irre.
Gell?
Welche neuen Technologien, und da ist dann auch die Frage nach Kooperationen.
Aha.
Wie wichtig sind Kooperationen und welche Technologien, Kooperationen machen dich besonders optimistisch?
Ich glaube, da gibt es flächendeckend immer stärker diese Erkenntnis, nur gemeinsam sind wir stark und nur gemeinsam können wir Ziele erreichen. Klimaziele wirst du nicht als Einzelunternehmen erreichen können, sondern nur über Kooperationen unternehmensübergreifend. Und das kann manchmal auch ein Wettbewerb sein in einem anderen Bereich. Was sind Dinge, die mich stolz machen, wenn du es jetzt wieder zurückbringst zu unserer Euro-7-Diskussion? Wir haben zum Beispiel Sample installiert. Sample, es gab eine große Studie, 2020 war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo das erste Mal wirklich fundamental neue Erkenntnisse geschaffen wurden. Wie viel Abrieb hat denn eigentlich so ein Reifen? Und wie viel davon landet in der Luft? Wie viel landet auf der Straße? Wie viel zersetzt sich dann quasi selber nach 18 Monaten? Und eine Konsequenz war davon, dass wir immer noch alle zu wenig verstehen und zu wenig wissen. Und deswegen haben wir zum Beispiel die Kooperation Michelin Sample ins Leben gerufen. Das ist ein, nennen wir es einen, ich mach's mal ganz einfach, ein einfacher Staubsauger am Vorderantrieb, am Hinterantrieb, der dann die Luft, wenn der Reifen in Bewegung ist, die Luft einsaugt, damit auch alle Abriebpartikelchen einsaugt und uns dann die Chance gibt, gemeinsam auch unternehmensübergreifend zu verstehen, was sind die Konsequenzen von Mobilität, von Abrieb und wie können wir das in der Zukunft besser verhindern? Wie groß sind die Partikelchen? Wo landen die konkret? Und so entsteht gemeinsame Forschung, gemeinsame Entwicklung und gemeinsame Lösung und gemeinsame positive Wirkung auf die Umwelt. Das ist schon etwas, worauf ich stolz bin.
Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen zu den Verbundwerkstoffen beziehungsweise zu den Materialexpertisen. Wie macht ihr es denn da mit der Nachhaltigkeit?
Die gleiche Logik. Das ist tatsächlich auch unternehmensübergreifend. Wenn du dir Nachhaltigkeit anguckst, nochmal definiert als der beste Gleichklang zwischen, die beste Balance zwischen den Komponenten aus. Was ist der Umwelteinfluss? Was ist das, was wir Gewinn oder Umsatz nennen? Und was ist die Wirkung für den Menschen an der Stelle? Wenn du dir das anguckst, gilt das für jedes einzelne Produkt in der Michelin-Familie und so eben auch für alle diese Innovationen, die ich dir eben aufgezählt habe. Keine anderen Regeln.
Dann gehen wir jetzt mal den Schritt ins Jetzt und dann auch mit dem Blick in die Zukunft. Mhm. Viele sprechen ja von einer zähen Wirtschaftslage. Was braucht es, damit die Industrie wieder in Bewegung kommt, deiner Meinung nach?
Viele Gespräche, die ich führe, du hast eben gesagt, du bist eher der Typ Glas halb voll als halb leer. Ich glaube, viel startet damit, wie wir uns selber da an der Stelle motivieren. Und was braucht es am meisten, dass wir uns wieder auf das besinnen, was macht denn das Glas halb voll? Wie packen wir das an? Wo sind denn wirklich Chancen und Opportunitäten, die wir gemeinsam haben? Viele Diskussionen, die ich führe, sind immer noch damit behaftet, die Risiken, die Schwierigkeiten zu sehen, was nicht funktioniert. Und das ist okay, sich das anzugucken, wenn man das irgendwann dreht und sagt, okay, ich will verstehen, was nicht funktioniert, um dann wieder daraus abzuleiten, wie schaffen wir denn den gemeinsamen Blick nach vorne? Ich glaube, das Wichtigste ist diese innere Haltung, die nicht nur für mich in Michelin wichtig ist, dass wir als Mitarbeiter das alle gemeinsam haben, auch wenn das manchmal schwer ist, auch wenn es manchmal den Moment des Zweifels gibt. Aber das ist auch das, was ich mir wünsche in den Gesprächen mit unseren Kunden, dass das im Vordergrund steht. Dieser positive Auftrieb nach vorne und dieses gemeinsame, wie können wir denn was bewegen und vorangehen hier an dem Standort in Deutschland.
Was würdest du dir von der Politik wünschen, Maria?
Klarheit. Klares Anpacken, Klarheit, wenn es kommt zu solchen schwierigen Themen eben wie Entbürokratisierung, da hilft es mir nicht, wenn die entsprechende Einheit gegründet ist, das entsprechende Referat gegründet ist, sondern dass ich einfach eine Klarheit darauf habe, wie wird das uns als Unternehmen über die nächsten 2 bis 3 Jahre beeinflussen, welche Chancen stecken da für uns drin und was wird auch von der Regierung von uns erwartet, was wir dazu beitragen. Dokumentationspflichten, Sorgfaltspflichten, was auch immer. Aber dass einfach ein klares gemeinsames Verständnis darauf besteht. Wenn du dir viele Beispiele aus den letzten Jahren anguckst, dann hatten wir immer wieder Unklarheit. Also wenn du Subventionen, EV, Elektromotor anguckst, wenn du dir anguckst, Bundeshaushalt, wenn du dir anguckst, wird das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz weiter so gefordert und durchgeführt werden, dann sind das immer solche Beispiele, wo wir sagen, das kostet uns als Unternehmen wahnsinnig viel Kraft, aber auch wahnsinnig viel Geld, mit Unklarheit umzugehen. Manchmal mag ich einfach, auch wenn es schwieriger ist, klarer Blick nach vorne, klare Ansage, nachdem wir einen guten Dialog geführt haben. Und dann läuft das auch.
Würde das reichen, um Innovationskraft und Standortvorteile zu stärken oder was bräuchte es da noch?
Bei der Innovationskraft kommst du immer wieder auf das gleiche Thema zurück. Wenn ich mir heute angucke, wie lange ich brauche, um ein Patent anzumelden, wenn ich einen Genehmigungsauftrag möchte für eine andere Nutzung des Produktionsgeländes, ich könnte dir verschiedene weitere Beispiele geben, dann ist das häufig 2 oder 3-mal so lange, wie wir in Deutschland brauchen im Vergleich zum Teil zum europäischen Wettbewerb, aber vor allen Dingen auch zum asiatischen Wettbewerb. Und da würde uns natürlich wahnsinnig helfen, wenn wir einfach sagen, heute, was ein Genehmigungsverfahren an Zeit braucht, wenn wir davon einfach nur 30 oder 40% als Zielsetzung haben. Entscheidungen sind getroffen nach 30 oder 40% der Zeit, die es durchschnittlich über die letzten 5 Jahre gedauert hat, dann wäre uns schon wahnsinnig geholfen, weil es bringt aber so ein bisschen Tempo in das Ganze, es bringt Klarheit in das Ganze. Und dann nochmal unsere Basisthemen, einfach nochmal, was ist Energiekostenentwicklung, was ist Lohnkostenentwicklung am Standort? Klarheit auf, wir hatten das große Thema auf europäischer Ebene, Nachhaltigkeit, Omnibus, ist natürlich auch etwas, was uns stark beschäftigt. Wenn diese Themen einfach klar sind, nach vorne getrieben werden, ich glaube, dann haben wir schon eine gute Chance hier. Und dann sehen wir weiter und dann sprechen wir in einem Jahr wieder im nächsten Podcast darüber, was braucht es denn dann? Aber wenn wir das die nächsten 12 Monate hinbekommen, das wäre schon ganz gut.
Du hast mir die nächste Frage vorweggenommen, denn ich wollte eigentlich wissen, wenn wir uns im November 26 sprechen, was möchtest du bis dahin erreicht haben?
Du, wir besprechen gerade noch unsere Ziele für 26, aber es ist ja nicht nur, was kriegt man für Ziele im Unternehmen, sondern was setzt man sich auch persönlich für Ziele? Wir haben heute Zeit genommen, über People, Profit und Planet zu reden, über Umwelt, Gewinn und die Menschen im Unternehmen und unsere Kunden und Partner. Und auf jeden Fall sind wir da wieder einen kleinen Schritt weitergekommen. Wie groß dieser kleine Schritt dann tatsächlich war, das hängt nochmal davon ab, wie jetzt die Gespräche mit der Michelin-Gruppe laufen.
Aber jetzt schon so ein bisschen nähkästchenmäßig die Ziele anzuplaudern ist nicht, ne? Ich hab's probiert.
Du hast es probiert, auf jeden Fall.
Was gibt dir persönlich Zuversicht, dass der nachhaltige Aufschwung gelingen wird?
Ich hatte tatsächlich so einen Aha-Moment wieder mal in den letzten Wochen, Okay. Wo ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, was ich hier vor mir sehe, da muss ich doch mal ein bisschen recherchieren und Zeit rein investieren. Das war eine Studie, wo man sich die Weltwirtschaftsentwicklung angeguckt hat, das Bruttosozialprodukt der einzelnen Länder. Und wie du weißt, da sind wir in Deutschland immer in der Top 10. Wenn wir da reinschauen, ich habe mir diese Entwicklung auf 2040, 2050 angeguckt. Und durch Zufall war die Studie extrem positiv und Deutschland hat sich, glaube ich, innerhalb von 10 Jahren um 2 Plätze verschlechtert, aber immer noch innerhalb der Top 10. Ich hatte mir, glaube ich, 5 verschiedene Studien angeguckt, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt und welche Rolle Deutschland in diesem Kontext spielt. Und immer wieder auch die Frage, sind da andere Länder, die uns da überflügeln, die einfach bessere Standortbedingungen annehmen, andere Lohnkosten, mit anderen Lohnkosten operieren? Sind da viele andere, die uns überflügeln? Und tatsächlich haben all diese Statistiken eins gezeigt. Wir haben immer einen der obersten Plätze. Wir haben uns vielleicht um 1, 2 verschlechtert, aber wir sind ganz oben mit dabei und das über eine Zeitachse von mehr als 10 Jahren. Warum war mir das wichtig? Weil ich gedacht habe, alle Statistiken, alle volkswirtschaftlichen Forscher, die sich damit beschäftigen, sehen Deutschland auf so einem hohen Stellenwert. Dann ist es einfach an uns, den Schlüssel dazu zu finden. Was ist das, was den Weg dahin bereiten wird? Alle glauben das. Unser Job ist jetzt nur noch, wir müssen es machen. Und irgendwie, das hat mir unheimlich viel Perspektive zu geben, dass wenn jede Statistik zu diesem Schluss kommt, dass Deutschland den Schlüssel selber in den Händen hat, dass wir als Bundesbürger diesen Schlüssel selbst in den Händen haben, dann ist es unser Job als Unternehmer und als Mitarbeiter. Jetzt müssen wir ihn machen.
Was für ein unglaublich motivierendes Schlusswort, Maria. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wieder ein Gespräch mit dir, aus dem man eigentlich nur positiv rausgehen kann. Dankeschön.
Ich danke dir, Brigitte.
Maria Röttger, CEO und Präsident Michelin Europa Nord. Diese Folge ist ein Teil der Future Sustainability Week des Tagesspiegel, die jedes Jahr zur Weltklimakonferenz stattfindet. Noch mehr Agenda-Podcasts finden Sie bei Apple, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren, damit wir uns hier nicht mehr verpassen. Ich bin Brigitte Theile und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.